Problem. Strahlende Menschen an einem strahlenden Tag.
Es gibt so ein paar kleine Unterschiede zwischen mir und Osho. Bei mir darf man husten. Bei Osho durfte man nicht husten, qua Katastrophe. Weil man dann natürlich husten muss. Ja, herzlich willkommen. Das Thema ist, also schon seit dem letzten Satsang in München, dann das Intensive in Köln und auch fürs Weihnachtsretreat jedenfalls, Satsang und Heilung oder Spiritualität und Heilung oder was machen wir hier überhaupt? Könnte man es ja auch nennen. Und ich fand es gestern Abend schon sehr schön und intensiv und waren aber eine Reihe, die jetzt da sind, nicht da. Deshalb fange ich noch mal ein bisschen an. Schafft ja nicht. Wenn wir in uns selber schauen und um uns herum schauen, dann machen wir ja die eigenartige Feststellung, irgendwas in uns und auch um uns ist grundsätzlich gut und grundsätzlich heil und in Ordnung. Und gleichzeitig ist immer irgendwas nicht gut und nicht heil und nicht in Ordnung. Und irgendwie ist das ja eigentlich eine der Sachen, die uns manchmal verrückt machen. Man denkt, ja was jetzt? Ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? So, zudem in Ordnung, weil das ist ja das Wichtigere. Das, was in Ordnung ist und was grundlegend gut ist, ist das Größere. Das ist wichtig. Tiefer, gut. Dazu habe ich ein Schreiben gekriegt von einer Dame, die auch hier anwesend ist, aber schon im Oktober. Jetzt weiß ich nicht, ob die Dame möchte, dass ich ihren Namen sage. Nee, sie hat. Die hat mir geschrieben und es ist sehr wichtig. Wir sind makellos. Wer die Dame kennt, weiß jetzt schon, wer es ist. Gell? Sie hat so eine wunderbare, ganz eigene Sprache. Wir sind makellos. Gott hat uns geboren. Wir gehen ohne Sünde zurück zu Gott. Dort sind wir zu Hause. Bei ihm sind wir daheim. Daheim. Schön, ja? Und wahr und richtig. Wir sind makellos. Wenn ich das so sage, wir sind makellos. Ich warte mal, bis Andreas fertig ist. Das schwankt dann immer so. Wir sind makellos. Antwortet da was in euch? Ja. Und sagt es in euch nein oder ja? Sagt es bei irgendjemand nein?
Bei mir.
Bei dir sagt es nein. Dir und bei dir, aha. Weiß nicht so recht. Verschiedene Ebenen. Ja, aber. Wer war das? Ja, aber. Wer war das? Ja, genau. Ja, aber. Ja, nein. Schuh. Das ist genau der Punkt. Aber bei dir ein klares Nein?
Ja, recht klar.
Ein klares Nein. Sehr selten. Bei den meisten ist es so, irgendwas ganz tief in uns sagt ja. Ja, oder fühlt sich angesprochen. Wir sind makellos. Ich bin makellos. Und irgendwas da draußen, wenn wir sagen wollen, da draußen, bestätigt uns da drin. Oder wie ich manchmal euch sage, tief in uns drin ist ein großes Lächeln. Und da draußen ist ein Lächeln. Und das Aber, was uns reiben macht und unheil und nicht okay und nicht makellos, das ist irgendeine Schicht dazwischen. Da ist irgendwas dazwischen. Wo das Lächeln, das auf uns zukommt und das Lächeln, das in uns ist, sich nicht treffen können, weil was dazwischen ist. Und das habe ich dann gestern genannt, wir bohren hier Löcher. Wir bohren Löcher durch diese Schicht. Damit das Licht von innen nach draußen kann und das Licht von draußen nach drinnen. Und die Dinge zusammenkommen. Ich tue mir ja schwer hier mit meinen Mudras. Ich mache da mal zwischendrin. Orthopädie hat gesagt, ich muss nicht immer dran haben. Genau, das wir passt da mal auf. So, und das hat mit Heilen zu tun. Heilen kann man ja nur das, was irgendwie kaputt ist. Das, was makellos ist, kann man nicht heilen, weil da ja nichts zum Heilen ist. Aber von dem Makellosen her, von dem, was bereits und immer schon gut ist, von daher geschieht die Heilung. Immer vom Gesunden her. Habe ich euch schon oft gesagt, aber ich werde es immer wieder sagen. Deshalb ist die grundlegende Gutheit so wichtig. Dieses Makellose, was wir sind. Grundlegend, immer und ohne Frage. Dann kann es immer noch jemanden geben, der sagt, nein, ich nicht. Und trotzdem sehe ich dich immer wieder hier, irgendwas in dir weiß es trotzdem. Und ist egal, kann so ein kleiner Fitzel sein, der drum weiß um das Makellose.
Vielleicht mag ich auch einfach das Wort nicht.
Ja. Okay, grundlegend gut.
Ich weiß.
Buddha Natur. Egal. Nee. So. Was hier passiert im Satsang unter anderem, da passiert ja so viel. Eines der Wunder, die hier geschehen, und ich verstehe es ja auch nicht, aber das macht ja nichts, ist, hier ist ein, was ich tue, ich stelle einen Raum zur Verfügung. Einen Raum der Offenheit, der Klarheit und der Zugewandtheit. Das ist einfach da. Und in diesem Raum, den wir hier zulassen, geschieht Begegnung und Verbindung. Begegnung nochmal in uns selber. Jeder begegnet sich. Und jeder begegnet sich in unserer menschlichen Dimension und in unserer göttlichen Dimension. Weil es geschieht ja auch oft im Satsang, dass kommen irgendwelche Dinge hoch und wollen gesehen werden und umarmt werden und gehört werden oder auch gelöst werden. Das ist unsere menschliche Dimension. Und wir begegnen aber auch dieser großen Dimension, die immer größer ist, wo nichts zu reparieren ist. Unsere göttliche Dimension. Und wir begegnen jeder und jede dem Göttlichen. Zweite Richtung. Und das Göttliche uns. Und wir begegnen einander. Da ist ganz schön viel möglich. Ich weiß nicht, 60 Menschen oder so. Ich kann das gerade gar nicht ausrechnen, wie viele Begegnungsmöglichkeiten hier gerade jetzt geschehen. Das ist schon da. Das ist nichts, was wir machen werden, sondern ist bereits. Und auch gegenseitig begegnen wir uns in unserer menschlichen und unserer göttlichen Dimension. Anfangen den Satsang tun wir ja immer mit der göttlichen Dimension. Wenn mit diesem, das heißt, ich grüße den Buddha in dir. So, und dann sehe ich aber, Mensch, du hast ganz schön viel Falten. Das hat jetzt nichts mit dem Buddha zu tun. Aber auch dem begegnen wir. Und ich begegne dann meiner eigenen Faltigkeit, die erinnert mich, oh ja, da, aber ich habe ganz viel Creme heute drauf, extra für die Vasetu. Das ist der menschliche Teil. Mal so, ganz einfach. Und man begegnet dem Kind und dem noch nicht geborenen Kind, das aber demnächst geboren wird, und der Musik, die gemacht wird, und alten Freunden, die da sind, und Menschen, die man noch nicht kennt und hofft, sie bald kennenzulernen. Das alles in unserer menschlichen Dimension. Und in dem allen ist immer das Makellose drin. Und es ist wie in der Medizin sonst auch. Unheil heißt auseinander. So wie mein dieses Gelenk da war auseinander. Dann bin ich zum Doktor gegangen, dann hat der Doktor eingerenkt. Guter Doktor. Und dann heilt es wieder. Braucht eine Weile, aber erst muss es wieder beisammen sein. Und genau das machen wir hier. Wir lassen das wieder sich zusammenfinden, was aus welchem Grund auch immer getrennt war oder getrennt erschien. In uns, mit Gott und miteinander. So, und dazu hatte ich euch gestern eine Geschichte erzählt, die anscheinend im Moment auch kollektiv wichtig ist. Das ist die falsche Geschichte. Moment. Da. Da ist ein Begriff aufgetaucht. Genau, Anfang November habe ich ein Mail gekriegt von jemand. Ich weiß nicht mehr von wem. Und der Mensch hat mir diese Geschichte zukommen lassen. Und da geht es um einen Begriff, der heißt Ubuntu. Und Ubuntu ist ein Begriff aus einer südafrikanischen Sprache. Und dazu die Geschichte. Ein afrikanischer Stamm nimmt ein Stammesmitglied, das etwas Verletzendes oder Falsches getan hat, in die Mitte und erzählt ihm 2 Tage lang alles Gute, was er je getan hat. Sie glauben, dass jeder Mensch im Grunde gut ist und sich Sicherheit, Liebe, Frieden und Glück wünscht. Seine Missetat ist nur ein Hilferuf. Auf diese Weise verbinden sie ihn wieder mit seiner wahren Natur. Er kann erkennen, wie er sich von der Wahrheit vorübergehend getrennt hatte und sich wieder erinnern, wer er wirklich ist. So einfach. Und ja, gleichzeitig, also gigantisch. Es ist gigantisch. Und Ubuntu, dieses Wort, bedeutet Menschlichkeit, Gemeinsinn und auch grundlegende Gutheit. Also, dass wir alle makellos grundlegend sind und dass wir alle verbunden sind. Und kollektiv habe ich gesagt deshalb, weil ich dann so erstaunt war. Ich habe das in diesem Videochat zum ersten Mal vorgelesen und dann in Köln. Und jetzt war ja die Trauerfeier für Mandela und da hat der Obama auf einmal von Ubuntu gesprochen. Ich dachte, komisch, 50 Jahre habe ich dieses Wort nie gehört. Und jetzt auf einmal so kurz hintereinander. Also ist es offensichtlich wichtig. Es ist der Glaube an etwas Universelles, das die gesamte Menschheit verbindet. Das heißt, unter all dem, was wir uns vielleicht antun, oder unsere Missetaten, auch im Großen und Politischen und so weiter, ist immer dieses Universelle, das uns alle verbindet. Und dieses Universelle, das uns alle verbindet, hat nie Schaden genommen. Ist immer unverändert da. Genauso wie unsere individuelle, grundlegende Gutheit. Dieses Konzept ist die Grundlage für die Zusammenarbeit in solchen Stammesgemeinschaften. Desmond Tutu beschreibt das als: Ein Mensch mit Ubuntu ist für andere offen und zugänglich. Er bestätigt andere und fühlt sich nicht bedroht, wenn jemand gut und fähig ist, denn er oder sie hat ein stabiles Selbstwertgefühl, das in der Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen verankert ist. Und dann gibt es dann noch eine Geschichte dazu. Ein Anthropologe bot Kindern eines afrikanischen Stammes ein neues Spiel an. Er stellte einen Korb voller Obst in die Nähe eines Baumes ab und sagte ihnen, wer zuerst dort ist, gewinnt die süßen Früchte. Als er ihnen das Startsignal gab, liefen sie alle zusammen und nahmen sich gegenseitig an den Händen, setzten sich dann zusammen hin und genossen ihre Leckereien. Als er sie fragte, weshalb sie so gelaufen sind, wo doch jeder die Chance hatte, die Früchte für sich selbst allein zu gewinnen, sagten sie: Ubuntu, wie kann einer von uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind? Wow. Die kriegen das mit der Muttermilch schon. Ja. So. Gestern Abend habe ich viel zu spät daran gedacht, zu sagen, Doppelpunkt, ihr seid herzlich eingeladen, irgendwas zu sagen, zu fragen, zu erzählen. Insbesondere auch die Menschen, die ich noch nicht kenne und die wir noch nicht kennen, weil ich bin ja sehr neugierig und möchte euch gerne kennenlernen. Das mit dem Bohren kam übrigens gestern ja sehr gut an. Zwei Männer haben sich kleine Bohrer mitgenommen hier aus dem Werkzeugkasten, um Bohren zu üben durch diese komische Schicht. Wie geht's euch mit dem? Übrigens, wenn ihr irgendwas sagt, muss nicht zum Thema passen. Wobei das Thema so groß ist, dass alles passt. Ja, bitte, du kriegst ein Mikrofon. Und nochmal, was vorhin schon gesagt wurde, ihr werdet nicht gefilmt. Wenn ihr aber auch euer Sprechen nicht auf dem Video haben wollt, dann einfach nur kurz sagen, dann schalt mal ab dabei.
Mich interessiert mit dem Gut.
Hut?
Dieses Gut.
Gut.
Dieses Gut und Böse, so quasi, diese Unterscheidung, existiert ja nur in uns Menschen, weil die Pflanzen
verdrängen sich ja auch gegenseitig. Die Tiere fressen sich gegenseitig auf. Wir bewerten das ja nur. Also ist es nicht meine Lebenskraft, um die es geht, dass die rauskommt? Weil dieses Gut und
Eisbären
Böse...
Eisbären fressen sogar ihre Jungen auf.
Ja.
Die Männchen.
Also da tue ich mir einfach schwer mit diesem Gut, was das, ja, das macht da irgendwie sowas, wenn ich gut sein muss, ja, stört mich irgendwie.
Das, Nein, du sagst jetzt, wenn ich gut sein muss, das stört mich. Vielleicht wärst du auch gern gut und glaubst, du kannst es nicht, oder niemand glaubt ja, dass du gut bist. Da kann alles Mögliche noch mitschwingen.
Ja, ich verstehe diesen Kern, den du sagst, da sind wir jetzt gut, aber ist das nicht nur in unserem Kopf, diese Bewertung? Also weil da ist einfach diese Lust am Leben und die verliere ich halt oft. Aber das sind verschiedene Ebenen irgendwie.
Also, wieso verlierst du die Lust am, die Lust am Leben?
Wieso verliere ich die? Ich weiß es nicht. Manchmal ist sie halt einfach, bin ich frustriert, genervt, denke mir schon alles zu viel.
Ich denke schon, dass die Fähigkeit der Unterscheidung ist eine sehr menschliche, ist richtig, aber ist auch wichtig. Ist ja ein evolutionärer Prozess. Ist ja nicht nur so, dass Körper sich evolutionär entwickelt haben über die Jahrmillionen, sondern auch der Geist. Und diese Fähigkeit dieser Unterscheidung ist ein sehr spätes evolutionäres Ding, was halt uns Menschen getroffen hat. Und nur weil es eine Pflanze nicht kann, heißt es ja noch nicht, dass es falsch ist, zu unterscheiden. Weil du sagst, Pflanzen verdrängen sich auch gegenseitig, Tiere fressen sich gegenseitig, denken sich nichts dabei. Aber nur allein die Tatsache, dass die Tiere und Pflanzen sich nichts dabei denken, heißt ja noch nicht, dass das Ideal wäre. Das heißt, du unterscheidest in dem Moment ja auch, wenn du sagst, die Unterscheidung ist nicht gut. Da ist es ja auch. Du entkommst dem nicht. Sobald die Fähigkeit dazu vorhanden ist, im Geist, tun wir es. Kann ich das auch nicht rückgängig zu machen. Es gibt keine Rückentwicklung. Ja, manchmal neurotisch, aber ansonsten nicht. Wir gehen immer vorwärts. So, und jetzt ist es nun mal so, wir können unterscheiden. Was machen wir jetzt damit? Das finde ich die wesentlichere Frage, als zu sagen, ist es jetzt gut, dass wir es können? Wir können es. Und wir werden es nie nicht mehr können. Verstehst du?
Ja, das finde ich jetzt gut. Danke.
Ja, deine Nachbarin gleich, das ist sehr praktisch.
Ich finde es sehr schön, dass du das heute angesprochen hast, weil mich auch, also in den letzten 10 Tagen war das erst zu dem Thema auch was beschäftigt, was für mich so ein Selbstläufer hat. Und ich habe das dann irgendwann auch in einem deiner Bücher gelesen, und zwar die Konditionierung unserer christlich geprägten Welt. Und ich hatte da so ein ganz konkretes Erlebnis nach einer Meditation oder währenddessen, ich weiß es nicht mehr so genau, diese grundlegende Gutheit zu spüren oder auch Makellosigkeit, das war ein total schönes Schön. Gefühl. Aber es hat nicht lange gedauert und dann war dieses, ich weiß nicht, Gefühl, Kopfsache, darf ich das? Weil das, was wir gelernt haben hier, also ich bin jetzt auch nicht sehr streng christlich erzogen, aber es ist einfach da. Und das habe ich dann, glaube ich, irgendwo als Text sogar gelesen, dass du dann noch mal drüber was gesagt hast, dass wir eigentlich in unserer Kultur eher lernen, dass wir schuldig sind und dass wir Fehler machen. Und ich finde das immer wieder irre, obwohl ich das gar nicht leben mag oder mich, weiß ich nicht, schon immer dagegen verwehrt habe, dass es so ist. Schon als kleines Kind merke ich, es ist immer da und immer präsent.
Jedes Kind, glaube ich, wehrt sich dagegen, weil es einfach falsch ist.
Genau.
Also, aber da unterscheide ich natürlich auch.
Ja. Und ich frage mich aber trotzdem, welches Werkzeug kann man dazu benutzen? Ist es einfach wieder das Werkzeug von Mitgefühl kultivieren? Oder, aber es scheint mir nicht so
Einsicht. Stimmig.
Einsicht.
Erstmal verstehen, kapieren, den Geist benutzen. Da ist so ein, heutzutage ist es ja, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Also ich hoffe, dass die Generation von denen, die jetzt ganz klein sind, nicht mehr so stark so geprägt werden. Aber in anderen Ländern bestimmt. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Und ganz viele, wir sind ja hier in Deutschland, Bayern, katholisch, evangelisch, ist glaube ich nicht besser an dem Punkt. Noch dazu mit dem Nachteil, dass es keine Beichte gibt, wie wir gestern gesehen haben. Und dann taucht sehr schnell oder tauchte in unserer Erziehung diese Erbsündengeschichte auf. Und das ist ja eine Katastrophe. Etwas, was du nicht gemacht hast und wofür du aber bestraft wirst und wo du nie rauskommst. Und schon gar nicht alleine. Wenn, dann brauchst du einen Erlöser im Außen. So war das aber nicht gedacht. Also ich glaube wirklich, da haben Machtstrukturen etwas ganz subtil verändert, was so nicht gesagt wurde. Bestimmt nicht von Gott. Ganz bestimmt nicht. Also da verbürge ich mich für. Sondern was wirklich geschehen ist, damals bei der Apfelbaumgeschichte, war dieser evolutionäre Schritt. Und das war so gewollt. Und notwendig und richtig. Und du bist und jeder ist von Anfang an und im Grunde richtig. Wie könnte irgendwas, wenn Gott allmächtig ist, bleiben wir mal in der christlichen Nomenklatur, weil damit es passt. Wenn Gott A allmächtig und B gut ist, und du bist aber grundlegend schlecht, dann kannst du nicht existieren. Dann gibt's dich gar nicht. Und Gott ist auch noch unendlich. Also allmächtig, allgut, unendlich. Das heißt, es kann auch nichts existieren außerhalb von Gott. Das heißt, das ganze Märchen von Hölle und so weiter ist ein Märchen. Kann es überhaupt nicht geben. Weil innerhalb von Gott kann es Hölle nicht geben und ein außerhalb von Gott kann es nicht geben. Das ist das, was einfach subtil verdreht. Und wenn du das verstehst, und das kann der menschliche Geist verstehen. Und das muss man sich aber immer wieder wiederholen, weil das andere ja auch so oft wiederholt worden ist. Dann stimmt das, was da stand. Und die Dame, die das geschrieben hat, hat mit derselben Konditionierung zu kämpfen. Immer wieder mal, aber immer weniger, Gott sei Dank. So dass sie jetzt in fortgeschrittenem Alter schreiben kann, wir sind makellos. Gott hat uns geboren. Kannst du dir vorstellen, was das für einen Menschen, der noch 30 Jahre vor dir geboren wurde und ihn noch viel stärker in dieser moralisierenden Kultur erzogen wurde, was das für eine Revolution ist, dann zu schreiben, wir sind makellos. Gott hat uns geboren. Wir gehen ohne Sünde zurück zu Gott. Dort sind wir zu Hause. Bei ihm sind wir daheim, daheim. So, und wenn das einem von uns oder einer von uns diese Revolution gelungen ist, dann ist es prinzipiell möglich und zwar für jeden. Auch für dich. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Zeugnis ablegen. Es geht, wir können aus diesen Konditionierungen raus. Ah. Was nicht heißt, dass es dann nicht manchmal wieder greift, aber nicht mehr so lang und nicht mehr so fest und irgendwann gar nicht mehr. Verstehst du? Also lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Ja, ja, ich sage jetzt gerade mal eure Namen nicht, weil ich ja nicht weiß, ob es euch recht ist mit dem Film.
Ja, was ist mit den Höllen, die wir uns selber gestalten? Also wenn es nichts gibt außerhalb von Gott, dann müssen die ja doch in Gott sein auch. Mhm. Auch wenn es was ist, was wir, also in dieser, wenn wir in der Trennung sind, doch irgendwie empfinden.
Genau, jetzt sind wir wieder bei dieser Schicht, die wo die ganze Leiderei entsteht. Aber die gute Nachricht ist ja, wenn wir es selbst erschaffen, können wir es ja auch selbst abbauen. Weil es ist nicht Gott, der das... ist kein Schicksal.
Ja, das stimmt. Aber wo sind... Du hast gerade gesagt, es gibt in Gott keine Hölle und außerhalb von Gott auch nicht, weil es nichts gibt außerhalb von Gott. Wo sind dann? Es wird ja empfunden als Hölle.
Ja.
Ich meine, es kennen sich ja viele hier.
Ich meine, das kennt jeder. Okay.
Ja, wo ist das dann? Was ist das dann eigentlich?
Ja, Geistverzopfung. Das ist schon das ist die andere Seite unserer Geschichte. Wir haben das Göttliche in uns, da ist sowieso kein Problem. Und wir haben aufgrund, wie soll ich sagen, also was sie gesagt hat, Pflanzen verdrängen sich auch gegenseitig, bringen sich um gegenseitig. Die Pflanzen, die sind richtig aggressiv teilweise, die stoßen Gifte aus, die andere Pflanzen töten. So wie Petersilie und Salat zum Beispiel, sind sich Spinnefeind und bringen sich gegenseitig um. Krieg im Gemüsebeet. Ah ja, tatsächlich. Ja, bloß wir lachen drüber, weil warum empfinden wir das nicht als Krieg, wenn die Petersilie den Salat umbringt? Weil die Petersilie nicht sagt, ich bring dich jetzt um. Und weil die Pflanzen nicht so empfinden. Oder wir glauben, dass die Pflanzen nicht so empfinden. Das wissen wir ja gar nicht. Die schreien nicht. Manchmal schon, ne? So, wir haben, und das ist wieder mit der Evolution des Bewusstseins zu tun. Mit der Entwicklung von Geist, mit der Entwicklung von Bewusstsein. Wir haben diesen denkenden Geist. Und wir können die Dinge anders fühlen und anders kontemplieren und anders verstehen. Eine Pflanze, die wird halt einfach umgebracht, dann ist sie halt tot und fertig. Wenn wir jemand anders umbringen, empfinden wir das anders. Aber das ist ja eine Verfeinerung des Bewusstseins. Wir sind nicht fertig damit. Und wir haben einen Haufen Probleme damit. Und dann entstehen diese Höllen, die in uns selber und untereinander. Nee, das war's noch nicht, ja? Ja, sprich, doch, es geht.
Vielleicht ist es nur so, versuche ich das theoretisch zu verstehen. Und das ist es vielleicht jetzt nicht. Aber ich habe halt da eingehakt, als du das gesagt hast. Weil die Frage ist, die Höllen werden zwar so empfunden, irgendwie gibt es die drin. Manchmal. Dann hören sie auch wieder auf. Aber vielleicht existieren die ja gar nicht wirklich. Vielleicht ist das die Antwort.
Ja, dann musst du natürlich erstmal definieren, was ist für dich wirklich?
Ja.
Was bedeutet wirklich? Wirklich gibt es ja ganz verschiedene Definitionen. Aber zu philosophisch. Aber das ist genau diese Diskrepanz, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und ich glaube, wir empfinden die alle.
Diskrepanz ist doch auch in Gott. Gott umfasst doch auch diese Widersprüche und Diskrepanz.
Ja. Bloß, wie Gott jetzt damit umgeht, lasse ich mal seine Sorge sein. Da kommen wir nicht weiter.
Wir haben ja mal einen Retreat über das tibetanische Totenbuch und haben über diese Bardo-Zustände gesprochen.
Ja.
Und das erinnert mich sehr daran. Das, all dieses Unangenehme oder Schmerzhafte, was wir sehen und erleben, eigentlich selbst produziert ist und auf das hinaufgedrückt, was eigentlich passiert, also etwas Zusätzliches ist.
Weil man sagen muss, dieses selbst produziert bedeutet noch nicht, dass genau du es warst. Also selbst produziert, da ist das Wir schon drin, also wir selbst. Es gibt Dinge, die in dir passieren oder in mir passieren, die ich nicht gemacht habe. Ganz sicher. Ich als dieser Mensch. Aber die wir gemacht haben als Menschheit, weil wir auch da eine Einheit bilden. Wir können uns nicht rausziehen. Verstehst du? Und da ist dann so ein Punkt, das, was ich selbst erschaffen habe in meinem Geist, das kann ich ja auch ändern. Und dann gibt es Sachen, die auf mich gekommen sind. Die du geerbt hast, erfahren hast, die kann ich nicht prinzipiell ändern, aber ich kann den Umgang damit ändern. Verstehst du?
Ich verdaue es noch.
Was?
Ich verdaue es
noch. Ja, gut, wir haben Zeit.
Ja, hallo, ich bin.
Hi.
Ich habe gestern Abend nicht mehr den Raum gefunden.
Weil ich zu spät war.
Was?
Ich habe ja zu spät gefragt, dass ihr sowas sagt.
Ja, ist ja auch egal. Für mich passt das gerade ganz gut so mit dem diese selbst erschaffenen Höllen. Du hast ja gestern auch gefragt, was hat uns zu dir geführt? Und mir war das erst gar nicht so klar, es ist mir heute Nacht irgendwie so klar geworden. Für mich ist so ein Lebensthema schon immer und immer und immer Krankheiten oder körperliche Gebrechlichkeiten. Wobei man sagen muss, ich war noch nie wirklich richtig schlimm krank, sondern mehr so Wehwehchen. Und trotzdem beschäftige ich mich unendlich viel mit diesem Thema. Und versuche eigentlich immer eine Lösung zu finden, will ich es jetzt eher auf der spirituellen Ebene bearbeiten oder auf der körperlichen. Und da pendel ich immer hin und her und hin und her und das ist irgendwie furchtbar anstrengend. Fange ich irgendeine Therapie an zu machen, dann merke ich, ach, bringt mir gar nicht so richtig was, alles Quatsch. Dann versuche ich wieder mehr auf die spirituelle Ebene zu gehen. Da geht es dann auch nicht so richtig weg. Und das ist so ein Thema, wo ich jetzt gemerkt habe, so, ah, jetzt habe ich jemanden, die spirituelle Lehrerin und Ärztin in einem. Vielleicht kann ich...
Aber wir werden das dann doch räumlich trennen.
Was?
Wir werden das räumlich weiterhin trennen.
Das war schade. War jetzt gerade so meine Idee.
Okay, gut.
Dass du es ja dann eigentlich wissen müsstest.
Was soll ich wissen jetzt genau?
Wo die Lösung zu finden ist.
Beides. Ich habe gleich nicht verstanden, warum denn pendeln? Also du kannst doch was für deinen Körper und für deine Seele tun.
Ja, aber ich empfinde das immer so, wenn ich auf die körperliche Ebene gehe, dann ist es immer so ein Verstandesding. Da ist jetzt irgendwie der und der Schmerz und dann muss man irgendwie das und das rausfinden und dann muss man das und das dagegen tun. Und das ist so ganz logisch vom Verstand her. Und wenn ich das spirituell bearbeite, dann ist es mehr so, dass ich das einfach spüre und dahin gehe und spüre und akzeptiere und dann löst sich das auch oft auf von alleine, weil es ist gar nicht so was wirklich Konkretes.
Ist das schon die Geburt? Nein. Nein.
Und deshalb ist es für mich schon irgendwie ein Widerspruch, ne? Entweder das Körperliche oder das Geistig-Spirituelle.
Nein, es ist genau umgekehrt. Das eine geht nicht ohne das andere. Wie willst du denn geistig-spirituell sein, ohne was zu essen? Oder hörst du auf, aufs Klo zu gehen? Hört dein Herz auf zu arbeiten?
Ja, aber das meine ich nicht. Es ist ja mehr so dieses... Im Grunde genommen ist meine Krankheit ja auch, oder mein Kranksein ja auch was Geistiges, weil es ist gar nicht konkret körperlich groß was da irgendwie. So, und trotzdem denke ich aber dann, es ist doch körperlich und ich muss es auf der körperlichen Ebene irgendwie bearbeiten. Also es ist irgendwie ein Stück verworrener. Es ist unklar eigentlich. Was ist das Geistige und was ist das Körperliche daran?
Das hängt natürlich zusammen. Die Römer haben ja schon gesagt, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.
Wird mein Geist heil, wenn mein Körper heil wird?
Mein Geist heil, wenn mein Körper heil wird? Nein, es gibt pumpergesunde Leute, die völlig... Und umgekehrt, es gibt Menschen, die geistig ganz bestimmt vollkommen heil sind und der Körper ist ganz daneben. Hm. Also bei Krishnamurti zum Beispiel, Osho, Ramana, Babaji, na, und gestorben sind sie ja alle. Nur bei Jesus war es ein bisschen anders, weil sie den umgebracht haben in jungen Jahren. Deshalb kam er nicht dazu, Krankheiten zu entwickeln. Also nein, so geht es nicht. Aber du bist genau so, wie du jetzt gerade bist. Eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Und du kannst es nicht auseinanderdividieren. Und alles, was da gerade beteiligt ist an dieser menschlichen Manifestation, braucht seine eigene Art der Ernährung. Und ich würde eher von Ernährung sprechen als von Therapie in dem Fall. Es braucht sein Genährtsein. Es gibt sowieso auch drei prinzipielle Arten von Heilrichtungen. Die eine Art ist die wissenschaftliche. Das ist mehr so die, was heutzutage die Apparatemedizin ist, nennt man das. Die andere Art ist die heroische Medizin. Der heroischen Medizin gehören viele Heilpraktiker an. Da muss alles ganz bitter sein. Also Medizin muss bitter sein, sagt die heroische Medizin. Oder unangenehm sein, sagt die heroische Medizin. Und der Mensch muss ganz sauber werden, deshalb werden dann gern Einläufe und solches Zeug gemacht und Fastenkuren. Und also es muss asketisch, heroisch, das ist dann gut. Und dann gibt es die dritte Richtung. Das ist die Medizin der weisen Frau. Und die ist nährend. Und das ist meine Richtung. Die chinesische Medizin kommt dem sehr nahe oft. Ja, wo es darum geht, essen Sie doch ein bisschen mehr davon. Oder Suppe essen wäre doch. Suppe tät dir gut.
Einen Huhn aus.
Super. Das ist schon mal
und friert gut. Es ein und esst dreimal die Woche Hühnersuppe.
Super.
Aber dieses Heroische habe ich natürlich auch hinter mir. Das ist durchaus auch was, was ich auch schon...
Und du darfst deine Seele und deinen Geist und deinen Körper gleichzeitig nähren. Nicht einmal so, einmal so. Am selben Tag kannst du mittags Schnitzel essen, nachmittags meditieren und abends ein schönes Konzert anhören.
Okay.
Wie ist das? Und zwischendrin nur ein bisschen Sport machen.
Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das nicht eigentlich mache, die ganze Zeit so, aber immer das Gefühl habe, dass ich es irgendwie anders machen müsste, obwohl ich es eigentlich...
Das ist vielleicht die Krankheit.
Ja.
Dieses Gefühl, ich müsste es anders machen. Ja, ganz das haben wir.
Ja, und dieses Gefühl, dass ich dadurch dann von irgendwas freikommen müsste. So einfach. Wenn ich es richtig machen würde.
Denkt an nichts, der ist immer so. Nichts mit dir zu tun.
Habe ich schon gemerkt.
Ja, das ist dieselbe Konditionierung, von der sie gesprochen hat. Ich muss das machen und jenes machen und das auch noch und Kasteiung und welcher Art auch immer, dann komme ich frei von einem Makel. Ja, was denn für ein Makel? Dann ist der Glaube an den Fehler, ist der Fehler in dem Fall. Kann auch anders sein, aber...
Eben nicht, ich hab, deshalb konnte ich mit dem Makel auch nicht so viel anfangen. Bei mir geht es mehr eben um körperliche Beschwerden, ne? Irgendwie so. Ja, wo ich halt immer denke, wenn ich es richtig machen würde.
Du weißt es nicht. Es gibt Menschen, die machen alles richtig und haben trotzdem Beschwerden. Und es gibt Menschen, die machen alles falsch und haben keine. Es ist da nicht der direkte Zusammenhang.
Ja, ich weiß.
Auf jeden Fall ist das was, was ich dir sagen kann, als wie alt bin ich? Fast 30 Jahren ärztlicher Praxis. Einfach die Beobachtung. Da ist keine direkte Korrelation.
Also einfach, ja, ist für mich jetzt so der Konsens daraus, ja, dass ich das so weitermache und also einfach das aber nicht immer irgendwie in Frage stelle.
Richtig. Ja? Du machst so gut du kannst und der schlechte Teil dieser Nachricht, die ich dir gebe, ist, vielleicht wirst du immer irgendwelche Art von Beschwerden haben. Der gute Teil der Nachricht ist, du darfst sogar falsch machen. Und auf jeden Fall reicht es so gut zu machen, wie du halt gerade kannst. Muss nicht noch besser.
Okay.
Wie fühlt sich das an?
Ja, ist nicht so ganz klar für mich eigentlich, was für mich eigentlich das Gutmachen und das Nicht-Gutmachen ist.
Das Gutmachen ist die Hühnersuppe. Und alles das, wo du gesagt hast, ja, das mache ich doch schon. Das ist das Gutmachen. Das reicht.
Ja, es ist mehr noch so diese Frage mit dem zu irgendeinem Therapeuten gehen oder so, ne? Zu irgendeinem. Ja, so diese Frage, bringt das? Das ist das, was für mich immer für mich selber, es ist jetzt nicht eine Frage, die ich von dir beantwortet haben will. Ne? Das ist einfach immer so das, was ich selber mit mir immer nicht klar kriege. Ne? So, dann gehe ich zum Therapeuten, mache mir diese Hoffnung, dass das der jetzt endlich irgendwas weiß und mir was helfen kann. Nur damit die Hoffnung dann irgendwann halt zerbröselt.
Du sprichst jetzt von was schon war. Also du warst bei Therapeuten?
Ja, das ist im Grunde genommen das, was ich mache. Immer und wieder. Dann gehe ich zu irgendwem hin und denke, ach ja, das hört sich ja gut an und probiere das aus und mache mir Hoffnung. Dann geht es mir auch tatsächlich eine Zeit lang besser. Und dann kommt immer wieder irgendwie so ein Einbruch. Die Hoffnung ist zerstört. Mir geht es schlechter. Ich gebe den Therapeuten auf. Dann mache ich eine Zeit lang gar nichts. So, und dann fängt es immer wieder von vorne an. Das ist im Prinzip so das, ja, was ich seit Jahren und Jahrzehnten mache. Ne? So. Und das ist also das, wo ich mir eigentlich wünsche, dass ich da ausbrechen kann oder dass ich da irgendwie dass ich da mehr in Frieden kommen kann irgendwie, ne?
Ist das ein Ehering?
Ja, ist ein Ehering.
Schön. Bist du verheiratet?
Ich bin verheiratet, ja.
Hat Kinder?
Eins.
Super. Groß schon?
Ja.
Ist was geworden?
Super.
Super.
Ehe krass. Super. Sohn super. Nur irgendwie ich mit meinen körperlichen Sachen.
Danke. Versuch doch mal die super Sachen. Gib den Fokus auf das, was gut ist.
Ja.
Was ist noch super? Ehe super, Kind super. Was noch?
Ja, meine Wohnsituation. Mein Job ist auch okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz super, aber so, dass ich da gut zufrieden bin.
Klasse. Hast du denn, was soll ich sagen? Ich suche gerade nach einem Therapeuten. Also zum Beispiel, das ist jetzt ganz ernst gemeint, gell? Das ist keine Ihr zwei. Ihr wollt nicht auseinander. Okay. Du kriegst ein Therapeutenpaar. Und das ist ernst gemeint. Wir haben zum Beispiel einen Stoffbär, der stammt aber allerdings auch aus der Apotheke. Und von so einer Online-Apotheke. Nicht ich habe den gekriegt, sondern der ja auch ziemlich krank ist. Immer und viel Pulver, sagt man in Österreich, braucht. Und dann war mal der Bär dabei. Und den hat es dann uns geschenkt. Und dieser Bär hat sich herausgestellt, der ist ein echter Heilbär. Und der macht das immer, der saugt alles weg. Und komischerweise, die Kantis ist ein weiblicher Bär, immer von den Füßen her. Was auch immer man hat. Also mein Handgelenk ist kaputt, dann sage ich, Vicky muss saugen. Dann fragt sie genau, was fehlt. Sag ich, ja, das Handgelenk verrenkt. Ja, das machen wir von den Füßen her, sagt sie dann immer. Aber egal was ist, macht die von den Füßen her. So. Und manchmal, das heißt nicht, dass du nicht vielleicht einen Therapeuten brauchst, einen menschlichen, aber manchmal sind die auch nicht schlecht. Und eigentlich habe ich noch nie erlebt, dass es da Enttäuschungen gab.
Okay.
Oder Ken? Keine Enttäuschungen, gell? Sonst hat man schon Enttäuschungen erlebt mit...
Selber nervt
manchmal. Selber nervt, ja. Na, aber dass einem diese Art von Therapeuten im Stich gelassen hätten? Nee, höchstens sind sie wir, dass wir sie wegschmeißen. Also probieren wir mal. Und du musst ihnen natürlich sagen, warum... Aber wir können sie ja erst noch aufladen.
Okay.
Und dann... nimmst du es dir einfach mit. Und wichtig ist, du musst dir den Namen geben. Na, das stimmt nicht. Du musst dir ihren Namen sagen lassen. Die haben ja Namen natürlich, aber die werden es dir sagen, wie sie heißen. Schwerer Job. Ja. Mehr Medizin habe ich jetzt. Also die allerwichtigste, du bist schon okay, mit oder ohne Beschwerden. Und auch dein Körper macht so gut er kann. Diese Körper sind Wunder. Aber es gibt offensichtlich unterschiedliche Modelle. Die auch unterschiedliche Art von Benzin brauchen. Also das und ja, unterschiedlich gebaut sind. Auch unterschiedlich haltbar sind. Aber das ist kein Fehler. Nicht von dir und nicht von der Natur, sondern es ist einfach nur, was es halt ist. Okay.
Okay, danke.
Gut, probier's. Jo, da.
Ja,
servus.
Hua. ich heiße...
Schön.
Bin gestern Abend das erste Mal da gewesen und mich hat eine ganz andere Frage hierher geführt. Ich habe bei dir gelesen, dass du sehr deutlich für unsere Fähigkeit zum freien Willen eintrittst.
Ja.
Und ich bin in so einer Orientierungsphase, also auch gerade so in diesem geistigen Bereich. Und da hat mich jetzt was verwirrt und zwar... habe ich, falls ich das richtig interpretiert oder nicht missverstanden habe, gelesen, dass Sri Nisargadatta Maharaj
nicht davon ausgeht.
Der sieht es ganz anders, ja.
Und jetzt einfach so meine Frage, gehört es dann auch zu den relativen Wahrheiten? Also das Thema freier Wille?
Nein, Nisargadatta täuscht sich da.
Ja. Das ist schön, das zu hören von dir. Weil ich einfach so in meiner vielleicht Naivität davon ausgegangen bin, dass Erwachte da vielleicht einen anderen Blick drauf haben. Und also das ist jetzt nicht eine rein, ich sag mal, mentale Spielerei, sondern ich habe mein erstes spirituelles Buch von einem Freund gekriegt vor gut 20 Jahren. Und den erlebe ich zwischenzeitlich aber als so, ich weiß gar nicht, gleichgültig, nicht mehr berührbar.
Genau,
und er hat in dieser Tradition sehr viel gemacht, war viel bei Ramesh Balsekar. Und jetzt hat sich einfach bei mir das ein bisschen verknotet. Wie kann das sein,
das
dass
die Folge,
eine Erwachte so spricht und der
Folge,
andere so?
Hm? Das ist die Folge dieser Täuschung. Das, was du erlebst bei deinem Freund.
Kannst du das nochmal sagen? Ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
Dieser Irrtum zu glauben, es ist sowieso alles vorherbestimmt, ich kann sowieso nichts machen, ich bin eine Marionette, führt zu einer Verunmenschlichung.
Mhm. Also so empfinde ich es irgendwo, ja.
Und das kann nicht sein.
Also es sträubt sich auch in mir alles dagegen, ja. Und
genau deshalb sage ich, da hat er sich getäuscht. Mhm. Beziehungsweise milder formuliert, man muss das im kulturellen Rahmen sehen. Nisargadatta war Inder und ist ja auch schon eine Weile tot und ist sehr konventionell halt in der indischen Kultur aufgewachsen. Und mit dem indischen Verständnis von Schicksal und Karma und so weiter. So wie ein Inder dieser Zeit das formuliert, ist es nicht übersetzbar für uns.
Okay, das kann ich gut.
Und es könnte nehmen. Sein, und das wiederum kann ich überhaupt nicht überblicken oder beurteilen. Wenn jetzt ein Inder, der anders das hört, und auch andere Abstriche macht da dran. Nisargadatta liest oder damals gehört hat, kann das zu ganz anderen Ergebnissen führen als jetzt zum Beispiel bei deinem Freund. Das weiß ich aber nicht, kenne ich zu wenig Inder. Aber so wie das hier bei uns dann nochmal übersetzt wird, nein, das ist so nicht.
Weil der Ramesh Balsekar spricht eben von erträumten Charakteren ohne freien Willen. Also so schreibt es in dem Vorwort zu einem Buch von Nisargadatta. Und damit konnte ich halt überhaupt irgendwo selber nicht klarkommen.
Das ist so nicht.
Okay.
Sondern es ist viel, viel einfacher. Es gibt in unserem Leben ganz offensichtlich Punkte der Entscheidung und es gibt Punkte, wo wir gar nichts machen können.
Wo, also das,
das ist doch eigentlich ganz einfach.
Aber
und warum? Und das ist im Übrigen auch Ramanas Meinung. Der sagt, die Frage, ob Schicksalsentscheidung oder freier Wille ist nur für die, die um das Selbst nicht wissen. Die um das Selbst wissen, sind jenseits von beiden oder mit beiden. Wo es halt, mal ist das eine, mal ist das andere. Und beides kommt in unserem Leben vor. Warum müssen wir uns da entweder dies oder das? Und dazu brauchen wir gar nicht viel Weisheit, sondern unseren ganz normalen Menschenverstand und unsere ganz normale Erfahrung. Es ist so.
Diese Meinung gibt es ja auch so in der Tatsache-Szene.
Könntest du ein Mikro nehmen?
Entschuldigung. Ja, was erstmal, jetzt?
Danke.
Ach so, ist gerne. Bist du überhaupt schon fertig? Na, aber du kannst ja halt auch dazwischen.
Weil du mich ja immer wegen der Satsang-Szene fragst. Also das ist schon da wie so eine Meinung, die so ein bisschen da rumkrassiert.
Ja, freilich. Das ist eine Meinung, die da rumkrassiert und ich halte sie aber für nicht heilsam.
Weitere Frage wäre noch mit dem Thema Form und Inhalt und dem Zusammenhang. Inhalt ist Form, Form ist Inhalt.
Nein, Form und Leerheit.
Habe ich da was verwechselt? Das kann ja auch sein.
Wobei natürlich, was ist der Inhalt einer Tasse?
Also wenn das gar nicht Form und Inhalt ist, sondern
na, also
Form
wenn du
und Leerheit.
Auf das von gestern dich beziehst?
Nicht unbedingt.
Nicht. Und da ging es um das Herzsutra, das mal angeklungen. Form ist Leerheit und Leerheit ist Form. Weder ist Form verschieden von Leerheit.
Also auf das habe ich mich jetzt nicht bezogen, sondern es war es wirklich, aber dann habe ich da irgendwas
nein, was meinst du denn jetzt? Nein, was meinst du denn jetzt?
Zum einen war das, dass dieser, kriege ich das richtig raus, Ashtavakra, das, von dem du auch mal irgendwo schreibst, ja, wohl sehr viele körperliche Deformierungen hatte und dann die Waisenrunde gefragt hat, geht der Inhalt verloren, wenn der Topf bricht, oder bricht der Inhalt auch, wenn der Topf bricht? Und dann gibt es noch, und das ist sozusagen das Dritte dazu.
Halt, was war die Antwort?
Das hat er diese Weisen gefragt. Er war ja als Zwölfjähriger da irgendwie.
Und was haben die Weisen gesagt?
Die haben sich erst mal erschrocken über das, was der Junge da sagt, weil sie ihn ja ausgelacht hatten. Und ein paar haben es wohl, schreibst du, verstanden. Und der König, Name weiß ich nicht mehr, ist dann ja der Schüler dieses Zwölfjährigen geworden. Und also es war wohl, so habe ich es interpretiert, der Inhalt zerbricht natürlich nicht, wenn die Form oder das Gefäß bricht.
Ja, das ist eigentlich die Geschichte für dich.
Und dann gibt es ja noch diese, ich glaube, das ist aus den hermetischen Gesetzen oder Regeln, innen wie außen, außen wie innen, wollte ich einfach nur fragen, ob das irgendwie zusammengehört. Also du kannst auch sagen, das ist jetzt irgendwie, ich sag mal, irgendwie ein kleiner esoterischer Spruch, der auf der Ebene, wo wir uns hier begegnen, überhaupt nichts zu suchen hat. Aber der spukt halt überall rum.
Nein, nein, großer Weiser, Heraklit. Oben wie unten, innen wie außen.
Ach, von Heraklit sogar ist das.
Das ist ja zum Beispiel diese simplen Dinge, die wir heute ja wissen, dass so ein Atomkern und das, die drumherum kreisenden Elektronen schaut genauso aus wie ein Planetensystem. Das Kleine wie das Große. Solche Sachen.
Meistens im Gefäß und im Inhalt und das Innen und Außen. Und da wollte ich was wissen, ob das... Das hat aber nichts zu tun. Denn wenn innen wie außen ist, dann würde ja der Inhalt tatsächlich auch irgendwo Schaden leiden, wenn das Gefäß bricht. Aber das
dann hätte er, was ist dann mit Jesus zum Beispiel?
Kannst du es konkreter fragen? Ich weiß es nicht, was du meinst, wenn du sagst...
Naja, den haben sie ja zerbrochen, den Krug.
Ja.
Was ist mit dem Inhalt geschehen?
Der ist natürlich nicht kaputt gegangen.
Ja, also. Gut. Was ist mit deiner Großmutter?
Also ich weiß nur, dass beide schon sehr lange tot sind.
Also Krug kaputt.
Krug kaputt.
Was ist mit dem Inhalt?
Kann ich nicht sagen.
Was ist bei dir?
Der Krug ist ja auch nicht mehr so ganz unfertig. Hat schon ein paar Macken.
Hat schon Macken, genau. Noch ist er dicht, aber... aber Macken und Glasur, ja.
Ja. Diese Macken, die dieser Krug hat, beeinflussen die den Inhalt?
Ja und nein.
Okay.
Ja, also beeinflussen ja, aber nicht beschädigen. Also das ganz Innerste selbst, das Göttliche, nein. Aber auf der Seelenebene ist vielleicht schon mal das eine oder andere.
Und der Ashtavakra, meinst du, der hat da von dem ganz inneren Göttlichen gesprochen oder von seinen Emotionen?
Der hat mit Sicherheit vom Göttlichen gesprochen.
Okay. So. Dass der mal, war bestimmt auch manchmal schlecht drauf, weil mit seiner achtfach Verkrümmung. Aber er hat von dem Göttlichen gesprochen, von dem ja auch du sagst, na das natürlich ist davon unberührt.
Und dann bleibt aber trotzdem dieses, ich kann diesen Satz mit dem Innen wie Außen da nicht so gut fassen. Also ich kann es auch konkreter nehmen, wenn...
Schau mal die an. Nein, diese Dame, die direkt neben der Säule sitzt. Ist es... Was würdest du meinen, dieser Krug? Ist der schön oder nicht schön? Sei ehrlich, du bleibst mal mit deiner Kamera nicht hinfahren.
Mir gefällt er.
Aber was siehst du da?
Ich sehe eine Frau mit ganz, ganz viel Erfahrung.
Mhm.
Und mit einem großen Herzen.
So. Ich kann dir aber sagen, der Krug ist ziemlich angeschlagen. So, also okay. Sie hat ihre heftige körperliche Probleme. Aber was du siehst und was du wahrnimmst, das ist genau das, was bei ihr innen ist und außen ist.
Mhm.
Du siehst ihr Strahlen und das ist nicht mal beeinflusst von den Schmerzen, die sie oft hat. Das ist das, wie innen so außen.
Mhm.
Mhm. Oder schau mal die Dame neben dir, die ist uralt. So alt, dass ich schon vergessen habe, wie alt. Was siehst du da?
Da habe ich, aber das kann von vorher noch so ein bisschen Skepsis. Wer setzt sich da neben mir? Ein bisschen, ja. Da kann ich die Liebe oder das Herz nicht so spüren, wie jetzt zum Beispiel bei dir.
Okay, aber
das ist also
ein anderes Thema.
Ja.
Aber jetzt die falschen Beispiele gewählt. Aber hast du das jetzt verstanden?
Ja.
Und gleichzeitig wird dieser Krug wird kaputt gehen, dieser Krug wird kaputt gehen, dieser Krug wird kaputt gehen. Aber dieses, was du da strahlen siehst, wird das kaputt gehen?
Mhm.
Ja, da bist du sicher?
Ja, da bin ich sicher.
Dann bist du da einer Meinung mit Ashtavakra. Und gleichzeitig ist dieses wie innen so außen.
Danke.
Bitte. Und das heißt aber nicht, dass eben eher die Illusion ist oder was dann eben manche Leute denken oder erhoffen, dass man dann eben keine Beschwerden mehr hätte. Fakt bleibt, diese Körper werden älter. und neigen irgendwie zum Bröseln und Knittern und du hast noch leicht lachen. Ja, aber du wirst dich schon auch noch sehen. Auch du. Ja. Wie geht's dir jetzt mit Gut und Böse? Ja, du? Du bewegst noch, okay. Eins geht noch, wenn noch Bedarf ist. Sonst gehen wir gleich essen.
Manchmal bewegt mich ein Bild. Ich fühle mich manchmal wie in einer kleinen Einzimmerwohnung und renne immer gegen denselben Kasten.
Wer geht in den Kasten?
Ich renne gegen den... Ah. Das Zimmer ist so eng und der Kasten steht für eine Schwierigkeit, die ich habe. Und dann manchmal bin ich nicht mehr in dem engen Zimmer, in einer Turnhalle. Der Kasten ist immer noch da und ich sehe ihn und ich weiß, er ist da, aber er stört mich nicht mehr so wie vorher. Und ich bin manchmal da und manchmal dort.
Und was lässt dich in der Turnhalle sein?
Verschiedene Sachen.
Zum Beispiel?
Die Schönheit.
Die Schönheit, ja.
Die lieben Menschen. Das Prickeln in mir. Du? Ja.
Was lässt dich in dem engen Zimmer sein?
Wenn der Kasten gerade wieder einen Gegend gegeben hat.
Was hat er gegeben?
Einen Hieb.
Der Kasten verteilt Hiebe?
Ja, schon.
In der Turnhalle?
Wenn ich in der Turnhalle bin, spüre ich es nicht so. Aber okay. Wenn ich im engen Zimmer bin,
aber
dann...
Aber nein, wie kommt es, dass du von der Turnhalle auf einmal in das enge Zimmer kommst, wo der Kasten Hiebe verteilt?
Das weiß ich auch nicht, da bin ich manchmal einfach...
Ah, das weißt du nicht. Da ist Weite und plötzlich Enge. Versuch mal, das zu beobachten. Also du kannst mir ja sagen, wie du von dem engen Zimmer mit dem unanständigen Kasten in die Turnhalle kommst. Durch ja. Schönheit, durch liebe Menschen, durch Pia, das Prickeln in dir. All das bringt dich raus aus der Enge zur Turnhalle. Aber was sind die komischen Dinge, die dich aus der Turnhalle vertreiben? Weil du weißt Sachen, die gut sind, die dich in die Weite bringen, die du also dir gönnen solltest und die du fördern solltest. Du musst sorgen für Schönheit und so weiter.
Mhm.
Und was sind die Dinge, die du vermeiden solltest, weil sie dich aus der Turnhalle in das enge Zimmer treiben, wo dann der Kasten Hiebe verteilen kann?
Ich denke, das ist mein Blick, wenn ich nur noch auf den Kasten schaue.
Ah. Der hat aber was Magisches, der Kasten.
So.
Der zieht an.
Oh nein, der ist einfach da.
Aber er zieht deine Blicke auf sich.
Schon, ja.
Das meine ich.
Er ist in meinem Leben.
Hat er einen guten Platz in der Turnhalle?
Ja, durchaus.
Schon?
Ja, an der Wand.
An der Wand,
ja.
Gut. Hat er eine Funktion in der Turnhalle?
Ja, ich denke auch, ja.
Nämlich?
Oh. Er belebt sie.
Ach. Aha, also das, was in dem engen Zimmer bedrohlich ist, weil es Hiebe verteilt, ist in der Turnhalle belebend.
Ja.
Sehr erstaunlich.
Ja.
Finde ich toll.
Solange man in der Turnhalle ist.
Also solange du nicht weißt, was dich aus der Turnhalle vertreibt und in das enge Zimmer bringt, kannst du das ja auch nicht vermeiden, weil du ja nicht weißt, was es ist.
Ja.
Aber Gott sei Dank weißt du, was dich aus dem engen Zimmer in die Turnhalle bringt.
Mhm.
Also kannst du ja immer ganz gleich sofort auch wieder aus dem engen Zimmer mit dem um sich schlagenden Schrank in die Turnhalle dich begeben, wo der Schrank auf einmal eine belebende Funktion hat.
Ich weiß, ich kann das nicht so genau bestimmen, wo ich sein will. Ich habe das Gefühl, ich werde einfach da oder dorthin gestellt.
Das stimmt nicht.
Mhm. Okay.
Das ist unter deiner Würde.
Mhm.
Es mag sein, dass es dir so vorkommt.
Mhm.
Mag sein, dass du es oft so erlebt hast. Aber du selber hast gerade Dinge gesagt, die du tun kannst, um dich selbst zu bewegen von A nach B.
Ja.
Und ich weiß auch, dass du eine Frau bist. Schönheit zum Beispiel ist nicht etwas, was dir irgendwie geschieht, nur, sondern ich weiß, dass du eine Frau bist, die für Schönheit sorgen kann.
Mhm.
Du kannst schöne Sachen machen.
Ja. Gut, ich glaube, ich werde achten, wie ich in das kleine Zimmer buxiert werde.
Das erste ist mal, beobachte bitte, ist es dir möglich, in bewusst von dem kleinen Zimmer, dem gefährlichen, in die Turnhalle zu kommen.
Mhm.
Und mit welchen Mitteln? Dass es nicht mehr so schicksalhaft ist. Dann hast du ja schon Instrumente in der Hand.
Ja.
Und das nächste wäre, das ist das Wichtigere, nämlich. Und das erste, was wichtig ist, wie kommen wir aus der unguten Situation in die bessere.
Mhm.
Und der nächste Schritt ist dann rauszukriegen, wie kann ich es vermeiden, überhaupt in die enge Situation zu kommen, sodass du frei bist. Vielleicht ist dann irgendwann so, dass du sagst, naja, ich gehe noch mal in das enge Zimmer, irgendwas muss ich an dem Schrank noch gucken. Ist ja dann auch okay, weil du weißt, wie du wieder in die Turnhalle kommst. Und ganz besonders schön finde ich dieser um sich schlagende Schrank. Wenn er an seinem richtigen Platz steht in der Turnhalle, hat er belebende Funktion. Wow. Das heißt, selbst der Schrank müsste eigentlich glücklich werden können. Denk mal nach drüber.
Danke.
Gerne. So, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt demnächst für die Ernährung unseres Körpers sorgen.
Mahlzeit.